Amen. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist, wenn wir die Bibel studieren miteinander. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt priesterlich beten oder Doppelpunkt, wie man Katastrophen abwendet. Ist irgendjemand daran interessiert, Katastrophen abzuwenden? In der Kraft des Herrn? Okay, gut. Es geht um priesterliches Gebet. Es geht um eine Art von Gebet heute Morgen, die Gott von uns erwartet. Die er so sehr erwartet, weil er die unbedingt erhören will, diese Art von Gebet. Priesterliches Gebet. Ich sage aber schon gleich, es ist nichts für schwache Nerven. Okay? Wenn du also nervös bist oder so, dann hör weg oder mach ein Telefonspiel oder was auch immer. Ist nichts für schwache Nerven. Amen. Okay, mit dem aus dem Weg. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, dass wir als Christen Könige und Priester sind. Da steht genau genommen, wir sind ein königliches Priestertum. Könige und Priester. Wir haben festgestellt, dass Jesus König der Könige ist und Herr der Herren ist. Das ist allgemein bekannt, richtig? König der Könige, Herr der Herren, Gloria. Da gibt es das alte Lied, wer kennt das noch? Okay, die ganze Reihe kennt das noch. Aber weniger bekannt oder weniger bewusst ist uns, dass Jesus auch unser Hohepriester ist. Er ist König der Könige und Herr der Herren, aber er ist auch der Hohepriester der Menschheit. Und als solcher verwendet er sich für uns und betet für uns, und zwar die ganze Zeit. Er verwendet sich für uns. Wisst ihr, dass der erste Priester in der ganzen Bibel Gott ist? Und am Ende der Bibel ist er auch der letzte Priester. Als seinerzeit Adam und Eva gesündigt haben, haben sie sich versteckt. Sie sind nicht auf Gott zugerannt und haben gesagt, Vater, wir haben gesündigt, hilf uns raus aus dem Schlamassel. Das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben sich mit Feigenblättern behängt und sie haben so getan, als wären sie Bäume. Als Gott der Vater nämlich umherging, oder was Jesus umherging im Garten und gerufen hat, Adam, wo bist du? Da hat Adam sich in einen Baum verkleidet und in den Wald gestellt. Adam ist nicht zu Gott gekommen. Gott hat seinen Sabbatruhe unterbrochen, ist aufgestanden und ist auf Adam zugegangen. Hast du gesündigt? Die Frau und so weiter und so fort. Ja, sie haben. Und dann hat Gott was gemacht. Er hat Tiere genommen und hat sie geschlachtet und hat die Menschen bekleidet mit dem Fell. Und mit dem Blut dieser Tiere, sage ich euch, hat er ihre Sünden bedeckt, sodass Gemeinschaft wieder möglich war zwischen Gott und den Menschen. Gott will Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. Er schlägt da Brücken und es gehört zum priesterlichen Dienst, Brücken zu schlagen. Schon ein König herrscht, ein Priester dient. Ein König, der sagt, was er will. Er hat seinen Plan als den intelligentesten und besten im ganzen Volk erkannt. Deswegen setzt er den jetzt durch mit seiner königlichen Macht. Der Priester ist ein bisschen anders. Der Priester, der sieht mehr die Interessen der Beherrschten und vertritt dann die vor dem obersten Herrscher, nämlich vor Gott. Der König ist ein bisschen wie der Vater, der sagt, hier geht's lang. Und der Priester ist ein bisschen wie die Mutter, die sagt, ja, aber überfordere sie nicht. Und am Ende der Bibel ist Jesus also unser Hohepriester in Ewigkeit. So, Gott ist König, Jesus ist König und er ist Priester gleichzeitig, König und Priester. Jetzt ist es so, dass Jesus, nachdem er seinen priesterlichen Dienst auf der Erde hier getan hat, sein Blut im Himmel, auf die Bundeslade im Himmel gegossen hat, um dann das Erlösungswerk zu bewirken, haben wir alle schon besprochen, hat er was gemacht. Er hat sich hingesetzt zur Rechten des Vaters, richtig? Okay, aber jetzt ist Folgendes der Fall. Im Heiligtum, dort also, wo die Priester ihren Priesterdienst tun. Ihr wisst schon, das ist der Ort, an dem der goldene Leuchter steht und der Räucheraltar und der Schaubrottisch und die Bundeslade und diese Dinge. Da ist kein Stuhl, weil ein Priester nie zur Ruhe kommt. Ein Priester ist ständig beschäftigt mit seinem Priesterdienst. Der ist ständig dabei, entweder das Öl nachzugießen im Leuchter oder er gibt wieder neues Räucherwerk auf den Räucheraltar, damit er wieder schön qualmt und ein Aroma verbreitet. Und ab und zu geht der Hohepriester hinein vor die Bundeslade und gießt dort das Blut des Lammes aus, ihr wisst schon. Und so, die sitzen nie. Und jetzt haben wir einen Hohepriester, der sitzt. Also es ist natürlich klar, der Hohepriesterdienst Jesu, beziehungsweise das Erlösungswerk Jesu, das ist getan. Er war am Kreuz, er hat seinen Teil getan. Er hat das Blut auf die Bundeslade ausgegossen, ihr wisst schon, unter die Karuben. Und jeder, der jetzt an ihn glaubt, der wird gerettet, das ist alles wunderbar. Aber jetzt sitzt er. Ich habe mir gedacht, Priester können im Heiligtum nicht sitzen. Und jetzt sitzt er. Und dann kam mir, ach ja, natürlich. Wir sind ja ein königliches Priestertum. Wir sind ja auch Priester. Und es hat mich dann zu der Begebenheit gebracht im 2. Mose Kapitel 17. Ihr kennt es. Dort ist es so, dass Mose das Volk Israel hineinführt in die Wüste, zunächst einmal den Sinai. Und dort kommt es dann so, dass die Amalekiter, Nachfahren von Esau, dass die den Nachzüglern, den Trödlern, einen Besuch abstatten. Die überfallen die und massakrieren die. Es gibt überall, in jedem Volk, in jeder Gemeinde, in jeder Familie, gibt es die, die vorne wegmarschieren, und da gibt es die, die leicht verpeilt sind. Ein Auge auf 3 Uhr, das andere auf 7:30. Und ein bisschen hinterher tappen, nachlaufen, die Nachzügler. Okay, das sind die Randständigen eher in der Gemeinde, die kommen, dann kommst du wieder nicht, dann siehst du wieder nicht mehr. Immer ein bisschen beschäftigt, meistens mit immer denselben Fragen und so, das ist so eine Sache. So, du hast also die Situation, dass es Nachzügler gibt. Aber als Leiter schreitest du ja vorne weg. Das macht Mose. Und jetzt hört er, dass ganz hinten, also ein paar Kilometer weiter hinten, die Amalekiter das Volk überfallen haben und die Schwachen massakriert haben. Er ruft seinen Adjutanten Josua und er sagt, wähle dir Männer aus und geh hinter und räum auf mit den Amalekitern. Und in der Zwischenzeit geht Mose hinauf auf den Feldherrnhügel, auf den Berg. Und er hebt die Hände hoch und Josua kämpft mit den Amalekitern. Und wann immer Mose die Hände hoch hat, ist ein Symbol für Glauben und ein Symbol für Gebet vor allem. Paulus sagt, wir sollen heilige Hände hochheben, ohne Zorn und Zweifel. Heilige Hände hochheben im Gebet. Also wenn Mose betet, dann siegt Josua unten im Tal. Wenn die Hände Moses runtersinken, dann gewinnen die Amalekiter. Also hält Mose die ganze Zeit die Hände oben. Er dient priesterlich, er betet für Josua und für die Kämpfer, dass sie die Amalekiter, das ist das echte Problem, das die Leute haben, das Volk Israel hat, dass sie die besiegen. So betet er die ganze Zeit. Wie gesagt, das ist der Priesterdienst. Der Priesterdienst, der hört nie auf. Der Priesterdienst hat eine große Dringlichkeit und da kannst du dich nicht hinsetzen. Die Priester sind im Heiligtum ständig beschäftigt, so wie Mose jetzt ständig eben betet für das Volk, dass sie siegen. Aber irgendwann wird der stärkste Mose mal müde. Und dann setzt er sich. Dann wälzen sie einen Stein zu ihm, damit er sich setzen kann. Schau, er hält die Hände oben und er wälzt diesen Stein nicht, er unterbricht den Dienst nicht. Er sagt nicht, ach, ich muss jetzt mal die Hände ausschlenkern hier und dann mir einen Stein holen, damit ich mich draufsetzen kann. Das macht er nicht, sondern der Stein wird zu ihm gerollt. Warum? Weil es so wichtig ist, dass er diesen Dienst macht. Okay, Priesterdienst ist extrem wichtig. Wir sprechen über priesterliches Gebet heute, das Katastrophen abwendet, das dem Josua den Sieg verschafft. Okay. Und dann setzt Mose sich. Aber die Hände sind ja immer noch schwer. Und was passiert dann? Dann treten Aaron und Hur zu ihm heran und stützen ihm die Hände, stützen ihm die Arme. Oh, jetzt kann er sich entspannen. Und ich sage euch mal eins. Jesus ist unser Mose. Er ist im Himmel auf dem Berg oben. Wir sind im Tal unten und kämpfen. Welcher Christ hat schon mal gekämpft? Doch, einige. Oh, interessant. Gut. Predige ich heute schon mal nicht umsonst. Und manchmal geht's besser, manchmal geht's schwerer. Stimmt's oder stimmt's? Ich sage euch, an dem Gebet, an dem priesterlichen Gebet liegt das. So, Jesus verwendet sich für uns, ganz klar. Aber wir haben auch einen Priesterdienst. Wir sind Aaron auf der einen Seite und Hur auf der anderen Seite, die quasi im Gleichnis, im Symbolbild Jesus, der sitzt, wie Mose jetzt hier auf dem Stein sitzt, stützen. Du und ich, wir unterstützen Jesus quasi in seinem Priesterdienst. Jesus sitzt. Er hat seinen Teil getan. Er hat sein Blut vergossen. Er ist ans Kreuz. Jetzt hat er es verdient zu sitzen. Wenn es jemand verdient hat, zu ruhen von seinen Werken, dann ist es Jesus. Amen? Absolut. Aber wir sitzen noch nicht. Wir sind noch im Priesterdienst unterwegs. Und so, wir stützen ihn. In anderen Worten, wir haben einen Anteil am priesterlichen Dienst Christi. Und wenn wir stützen, dann siegen wir. Also wenn wir den Mose sozusagen stützen, wenn wir im Gebet mit dabei sind, wenn wir priesterlich beten, wenn wir beten für die anderen, die unten im Tal kämpfen, von denen wir vielleicht wissen, dass sie kämpfen, wenn wir für die beten, auf das will ich raus, dann hilft es denen und wir tun einen priesterlichen Dienst. Und ja, die Starken, die verteidigen und helfen jetzt den Schwachen. Ihr wisst schon, den Verpeilten. Denen kommt der starke Josua jetzt entgegen und er hilft ihnen gegen die Feinde, gegen die Amalekiter. Die Amalekiter waren einfach durch und durch böse. Okay? Durch und durch, bis Gott gesagt hat, räum die weg. Und das haben sie lange Zeit gemacht. Der Typ bei Esther, der Haman, der die ganzen Juden vernichten will, erinnert euch an den, habt ihr schon mal Esther gelesen? Das war ein Amalekiter. Ja, der hatte den Judenmord, den Mord am ganzen Volk hatte der im Sinn. Aber statt dass dann die Juden getötet wurden, wurde dieser böse Mensch getötet, dieser Nachfahre Amalekiter. Die waren einfach nicht umzustimmen, die waren einfach durch und durch hingegeben böse. Solche Leute gibt's. Und den neutralisierst du dadurch, dass du für die, die von diesen Leuten befallen und bekämpft werden, betest. Dann triumphieren die. Also es ist ein wichtiger Dienst. Wie wenn man Katastrophen hat, dadurch, dass man priesterlich dient. Aber das ist eine Sache, da muss man dranbleiben. Okay, es kann sein, dass der Herr zu dir kommt und zu dir sagt, bet für dein Kind, bet für deinen Vater, deine Mutter, für deinen Kollegen. Und du denkst dir, ach Mensch, jetzt ist es 20 Uhr, jetzt ist es Nachrichtenzeit. Und der Herr sagt, hey, du willst gute Nachrichten hören. Bleib also da dabei. In anderen Worten, das kann dich was kosten. Kann dich was kosten. Amen. Schau, Könige und Priester. Wir alle wären gern Könige. Verstehst du, wie Napoleon dastehen und sagen, was die Leute machen sollen? Ja, Chef. Na, der König ist wie der am Schaf vorbeikommt, das den Hang runtergekollert ist und jetzt in den Dornen hängt. Der König ist der sagt, aha, Schaf hat sich verfangen in den Dornen. Schaf, hör zu, du kannst machen, was du willst. Aber denk dran, mir rechtzeitig die Wolle abzuliefern. Und erst mal ein bisschen mehr. Du bist so dünn. Wie soll man von dir satt werden? Und tu was fürs Klima. Zum Glück bist du keine Kuh, die wäre klimaschädlich. Und dann geht er weiter. Ein Priester dagegen, der kommt und sagt, ach nö, jetzt hat dieses Amethyst sich da in den Dornen verfangen. Er selber ist kein Fachmann. Er weiß nicht, wie man solche Tiere da wieder rauslöst. Er sagt, oh Herr, siehst du dieses Tier? Mach doch was, send diesem Schaf. Ja, Herr, dieses Schaf, das ist tatsächlich aus eigener Schuld in den Hang runtergekollert. Es hat genascht, zu nah genascht am Abgrund und dann ist es runtergefallen und jetzt hängt es fest. Oh Herr, hilf! Schick jemanden, der kompetent ist. Und tatsächlich, es kommt ein Hirte an mit seinem Hirtenstab. Der sieht das Tier und zieht es dann sachte raus aus den Dornen. Tut die Blätter und die Dornen weg und dann sagt, so, und jetzt gehst du zurück zur Herde und dann ist alles wieder in Buddha. Okay, wir sind Könige und Priester. Aber heute geht es vor allem um den Priesterdienst, der noch viel zu wenig erforscht ist, meine Damen und Herren. Ja, um den müssen wir uns kümmern. Denn da hat der Herr uns einiges drüber zu sagen. Oh Mann, ich sag's euch. Ah, preis dem Herrn. Okay, Priester nochmal zur Orientierung. Priester vertreten die Anliegen der Menschen vor Gott, die tun Fürbitte. Propheten vertreten die Anliegen Gottes vor den Menschen, zum Beispiel vor Königen. Die stellen Forderungen. Mose geht zu Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Pharao sagt, nö. Und dann spricht Mose prophetisch. Er sagt, lass meinen Sohn ziehen, wenn du mir meinen Sohn wegnimmst, Pharao, nehme ich dir deinen weg. Und denk dran, ich bin Gott und du nicht. Auch wenn du dich als Gott anbeten lässt, als Gottkönig. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Pharao hat sich so geweigert, bis er zum Schluss eben von Gott mit Harad gezwungen worden ist, weil es einen gab, der für dieses Volk gebetet hat jetzt. Nämlich Mose. Halleluja. Der erste Priester war Gott, der letzte Priester ist wieder der Herr, der hohe Priester. So dieser hohe Priester, der Priesterdienst ganz allgemein, der ist auf Menschen übergegangen nach einer gewissen Zeit. Abel, jetzt hat nicht mehr Gott geschlachtet, jetzt hat Abel geschlachtet. Abel wurde getötet, der Teufel wollte den Priesterdienst Aarons zerstören und vernichten. Er hat ihn ermordet, es gab keinen Priesterdienst mehr. Keinen Dienst, der fürs Volk betet. Hat Gott den Seth erweckt, 1. Mose Kapitel 4. Im 1. Mose 4 sehen wir Seth, wie er betet. Beziehungsweise dort steht vielmehr, dass man damals begann man den Namen des Herrn anzurufen. Das ist Priesterdienst. Ja, 1. Mose 4, 26. Offensichtlich hat der Priesterdienst viel mit Gebet zu tun. Mit Gebet. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir diesen Priesterdienst tun, emotional in der Lage sind, den tun zu können, für andere zu beten. Die Sache ist nämlich die, dass du für schwierige Leute dann betest. Kurz vor der Kreuzigung, Lukas Kapitel 22. Jesus sitzt mit seinen Leuten zusammen. Sie feiern Abendmahl. Er hat gerade den neuen Bund eingesetzt. Hat ihnen Abendmahl gegeben. Und jetzt kommen sie und streiten und sie fragen sich, wer der Größte im Reich Gottes ist und wer der Größte unter ihnen ist. Also ziemlich, ziemlich doof, ja? Und der Situation überhaupt nicht angemessen. Und Jesus schaut sich seine Jünger an, er weiß ganz genau, in dieser Nacht, wenn sie ihn alle verlassen, in der Nacht, wenn sie ihm alle davonlaufen, jeder Einzelne, in dieser Nacht wird Petrus ihn verleugnen. Petrus, der so viel von sich selber hält. Petrus, der sich für stärker hält und für größer hält und für belastbarer hält und für großartiger und begabter und hingegebener, als er in Wirklichkeit ist. Jesus sagt zu ihm, Petrus, ich habe für dich gebetet, Vers 32, dass dein Glaube nicht aufhöre, wenn jetzt die Probleme kommen. Wenn du dann von dir selber enttäuscht bist, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dir mal einst bekehrt hast, wenn du wieder zu dir gekommen bist, wenn du wieder ernüchtert worden bist aus deiner Enttäuschung über dich selber heraus, wenn du plötzlich ein neues und anderes Selbstbild hast, dann geh hin und stärke deine Brüder, stärke die anderen. Jetzt stellen wir uns ein paar Fragen. Petrus sagt natürlich nie im Leben, Herr, nein, ich werde dich nie verleugnen, ich bin ein hingegebenster Jünger, ich bin derjenige, der dir nachfolgt bis in den Tod, bin bereit, mit dir zu sterben. Und Jesus sagt, hey, ich sehe dich deutlicher, als du dich siehst. Ich sehe dich, wie du bist. Du wirst mich verleugnen. Jetzt die Frage an dich, kannst du für Leute beten, die offensichtlich echt sich selber zu wichtig nehmen, die dir auf die Nerven gehen, mit ihrer eigenen Großartigkeit? Jesus war immer noch in der Lage, für Petrus dann zu beten. Bist du in der Lage, für jemanden, der dich übelst auflaufen hat lassen, der dich beleidigt hat, der dich verleugnet hat, für so einen zu beten? Oder bist du dann, wie die meisten Menschen auf der Welt, so sauer und so angegriffen innerlich, so angefressen, dass du dir denkst, oh Herr, Rache! Warum können wir nicht im Wilden Westen leben? Ja, wo ich einen Colt rotieren lassen könnte jetzt und ein paar Mal wenigstens den vor dem hinschießen lassen könnte, wie in den alten Winnetou-Filmen, ihr wisst schon, wo sie dann anfangen müssen zu tanzen, weil ich ihnen den Takt vorgebe. Mit meinem Colt. Herr, der hat mich verraten. Der, den ich gefördert habe, den ich auf dem Wasser habe laufen lassen, dem ich meine Herrlichkeit gezeigt habe, der lässt mich so auflaufen, der verleugnet mich diesen Hanswursten gegenüber. Jesus hat es gewusst. Jesus konnte für diese Leute beten. Das ist der Hammer. Das konnte der nur deswegen, weil er wusste, dass Gott mit ihm ist. Weil er wusste, er ist in Gottes Hand und Gott wird ihn befördern. Völlig egal, was andere über ihn sagen. Macht überhaupt nichts. Niemand kann ihm wirklich schaden. Er ist in Gottes Hand, er tut Gottes Willen. Es ist okay. Bist du auch in so einer Situation? Ruhst du in dir selber, ruhst du im Herrn? Denn ich sag dir mal, es werden noch Leute kommen, die dich so enttäuschen werden. Überleg mal, du setzt einen Buben in die Welt und ein Mädchen, Adam und Eva, wie Gott. Und dann bauen die einen Mist, ruinieren die ganze Firma, ruinieren die Firma, die du gerade gegründet hast und die so gut lief. Und jetzt, dann kommen sie auch nicht zu dir und besprechen das Ganze mit dir, sondern du musst ihnen nachgehen. Bist du dann in der Lage, denen nachzugehen? Bist du in der Lage, einem rebellischen Teenager so weit zu vergeben und für den immer noch zu beten? Obwohl er nächtelang vielleicht wegbleibt, obwohl er nachts um drei eine Spritztour mit deinem neuen Ferrari fährt. Oder mit einem VW, was immer du hast. Ja. Auf jeden Fall, er tut was Verbotenes. Er macht was absolut nicht in Ordnung ist. Bist du dann immer noch in der Lage, für den zu beten und zu sagen, oh Herr, ja, er ist jetzt unreif, Vater, ich bitte dich, dass du ihn verschonst. Vergib ihm diese Sünde, er weiß nicht, was er tut. Herr. Schau, Jesus hat es gemacht. Jesus hat Petrus bereits im Voraus vergeben sozusagen. Er hat gewusst, was auf ihn zukommt. Er hat nicht allzu viel von seinen Nächsten erwartet. Ein Tipp an dich, erwarte auch du nicht immer Perfektion von allen, schon gleich gar nicht von denen, mit denen du täglich zusammen bist, weil du bist auch nicht immer perfekt. Nur manchmal. Amen. Oh mei, oh mei, oh mei. Jesus hat für Petrus gebetet. Und wisst ihr, was passiert ist? Petrus hat sich allen Ernstes bekehrt. Petrus, der Jesus verleumdet hat, erkannt hat, wie er wirklich ist, was wirklich in ihm drinnen steckt, was für eine Boshaftigkeit noch in ihm steckt. Petrus hat sich dann zurückgezogen und er ist an sich selber verzweifelt. Aber der Herr ist zu ihm gekommen und hat ihn getröstet. Jesus war in der Lage, diesen Stinkern für diese Stinker immer noch zu beten. Und es hat Petrus revolutioniert. Oh Mann. Jetzt sind wir am Kreuz. Jesus hängt am Kreuz. Die Erde fängt schon an, sich ein bisschen zu bewegen. Es wird schon immer dunkler. Und dann ruft Jesus über die Leute aus, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Die römischen Soldaten speziell, die ihn angenagelt haben, die ihm unvorstellbare Schmerzen zugefügt haben. Über die ruft er aus, oder für die ruft er aus, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, dass ich der Sohn Gottes bin. Sie wissen nicht, wen sie da ans Kreuz nageln. Für die bin ich einfach nur ein Krimineller. Vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Bist du in der Lage, für jemanden zu beten, der dir solchen Schmerz zufügt? Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal. Dir die Hände und die Füße durchbohrt, sodass du dich nicht mehr bewegen kannst. Bist du in der Lage, für so jemanden zu beten? Ich sage nicht, dass es immer richtig ist. Manchmal sind es Kriminelle, Böse, Amalekiter, die muss man bekämpfen. Aber Leute, die ihre Pflicht tun und dabei ihre Pflichten überschreiten, Böses tun dabei, nicht wissen, was sie tun wirklich, Befehlsnotstand haben oder was auch immer, bist du in der Lage, für die zu beten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist passiert? Jesus ist gestorben. Die Erde hat gebebt, die Felsen sind zerrissen, es hat eine Dunkelheit gegeben, eine Sonnenfinsternis, sogar die Sonne hat sich abgewendet von diesem schrecklichen Tun. Und die Männer, die ihn ans Kreuz genagelt haben, der Zenturio und seine Männer, die standen da, haben Jesus gesehen, wie er da stundenlang am Kreuz hing, wie er war. Das war kein Krimineller, der rumgebrüllt hat, nach der Mutter geschrien hat oder sonst was, sondern der hat auch noch seinen Peinigern vergeben. Und dann bebt die Erde und die Sonne verfinstert sich. Der Mann, der Zenturio, dem durchfährt's, ja. Und seine Soldaten auch. Und der Zenturio sagt, Männer, wahrlich, wahrlich, das war der Sohn Gottes. Der bekehrt sich. Der bekehrt sich unterm Kreuz. Die ersten, die sich bekehrt haben, ja, durch den Tod Christi, das waren die Soldaten, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Die waren geliefert für den Rest ihres Lebens. Für die gab's keinen Frieden mehr ohne ihn. Die waren fertig, die hatten was zu erzählen, sage ich euch. Bei allen Geschäftsleuten des vollen Evangeliums waren die ausgebucht. Die hatten was zu beschreiben. Was wäre passiert, wenn Jesus ihnen nicht vergeben hätte? Wisst ihr, was passiert wäre? Die wären möglicherweise eines üblen Todes gestorben. Stephanus, weil wir gerade dabei sind, Stephanus, der wird von religiösen Leuten aufs Feld hinausgestoßen, weil sie ihn steinigen wollen. Aus Zorn, weil er Jesus gepredigt hat. Und er predigt die Predigt seines Lebens. Apostelgeschichte Kapitel 7. Er predigt die Predigt seines Lebens. Und er erzählt alles. Und zum Schluss steinigen sie ihn. Und ein Mann namens Saulus von Tarsus steht daneben. Und als die ganzen Leute, die Männer, ihre Tunika ablegen, damit sie sich auch schön frei bewegen können und Steine werfen können mit voller Wucht. Er passt auf die Klamotten auf in der Zwischenzeit. Denn kann ja sein, dass da jemand was klaut, ja. Also Saul steht auf jeden Fall da, stimmt ein in dieses tötet ihn, steinigt ihn. Und bewacht die Klamotten derjenigen, die ihn töten. Also er ist da voll mit dabei. Er wirft zwar nicht selber einen Stein, aber er ist voll mit dabei. Er ist beteiligt. Und sie werfen die Steine auf den Stephanus, den ersten Märtyrer der Kirche. Und er sagt, als er sieht, den Himmel geöffnet sieht und Jesus zur Rechten des Vaters stehen, der hat seinen Sabbat unterbrochen, der Herr. Er sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und dann stirbt er, dann entschlief er, dann ging er zum Herrn. Statt dass der Herr runterkam und ihm gerettet hat, ist er zum Herrn raufgegangen und sie haben sich begegnet. Rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Ich sage dir mal was. Der Mann, der verantwortlich war für diesen Mordsturm, Saul von Tarsus, der ist dann später mal in Jesus hineingerannt. Es ist ja eine Verfolgung losgegangen und Saulus hat die Gemeinde in Schutt und Asche gelegt. Und dann ist er nach Damaskus und wollte dort weitermachen. Dort hat Jesus ihn vom Pferd geholt. Hat ihn mit seinem harten rechten Haken hier vom Pferd geholt. Der lag in seiner Rüstung auf dem Rücken wie ein Käfer, unser Saul von Tarsus, und sagt, Herr, wer bist du?
Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer sein, gegen den Stachel anzugehen, gegen die Lanze, gegen die fliegende Kugel anzugehen, die dich treffen wird. Pass auf, Freund. Ich sage euch mal eins. Wenn Stephanus nicht gebetet hätte, Herr, vergib ihm, in dem Moment wäre Saul von Tarsus gestorben. Der wäre vom Pferd gefallen und hätte sich das Genick gebrochen. Irgendwie sowas wäre da passiert. Er hat aber gebetet und ist zu einem vollmächtigen Verkündiger geworden. Also wir sehen jetzt, Petrus hat sich bekehrt, nachdem für ihn gebetet wurde, um Vergebung gebeten wurde. Und ganz allgemein für ihn gebetet wurde, dass sein Glaube nicht aufhört. Die Peiniger Christi haben sich bekehrt, nachdem für sie gebetet worden ist. Saul von Tarsus bekehrt sich, nachdem für ihn gebetet worden ist. Wisst ihr, was wir für unsere Feinde mehr machen sollten? Beten. Es ist nämlich eine Sache, schau, einen Feind zu besiegen, indem er ihn ausschaltet und vernichtet. Das ist ein Sieg, definitiv. Das ist die Western-Art. Aber es gibt auch noch eine andere Art, indem du deinen Feind nicht neutralisierst, sondern indem du deinen Feind gewinnst und in dein Lager rüberholst. Das ist der größere Triumph. Wenn dein Feind dein Freund wird und sich für dich verwendet, sagen wir immer Amen. Aber das ist Jesus hier gelungen. Weil Stephanus seinen Arm, seinen Gebetsarm hochgehalten hat und für diesen Mann, für diese Leute dort gebetet hat. So, wir sehen also, priesterlich beten, das bewirkt was. So, bet für deinen schwierigen Ehepartner, der dich auflaufen lässt mit Absicht. Bet für den, sei innerlich ausgeglichen und nüchtern und wisse, der Herr ist für dich, der Herr wird dir in irgendeiner Form dein Leid kompensieren, wenn du mit dem Herrn gehst, konsequent mit ihm gehst. Irgendwas wird er machen, dass du zum Schluss eben doch lachst. Schau, der Herr und du, ihr seid immer die lachenden Dritten. Zum Schluss lachst du immer. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und der zuletzt lacht, ist immer der Herr. Und du mit ihm, wenn du dich halt zu ihm mit hinstellst und sagst, ich gehöre zu ihm. Amen. Ich weiß nicht, ob du erfasst, wie wichtig das ist und was für eine Sache das ist. Ich möchte deinen Glauben in Gebet motivieren und stärken heute. Gott ist wild drauf, er ist versessen drauf, dein Gebet zu erhören. Ich möchte, dass du das erfasst und dann kühner glaubst und kühner betest. Das ist Sinn und Zweck meiner Botschaft heute Morgen. Dass du tatsächlich deine Welt veränderst. Da brauchst du natürlich ein wenig Geduld dafür. Von Mark Twain habe ich vor Jahr und Tag mal gelesen oder gehört, dass er geschrieben hat, oder vielleicht habe ich es auch gelesen, was weiß ich, auf jeden Fall hat Mark Twain einst gesagt, als er 14 war, war sein Vater so dumm. Ja, das war unglaublich. Als Mark Twain aber dann 21 war, hat er sich gewundert, wie viel der alte Mann in diesen paar Jahren dazugelernt hat. Ja, also wirf die Flinte nicht ins Korn, denk an so Gestalten wie Josef. Nicht Josef, Josef war ja gut, an Jakob, an seinen Vater. Wir sprechen heute vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, aber hast du schon mal Jakob angeschaut? Jakob war ein furchtbarer Typ. Der war absolut charmant, der hat einem Eskimo Schnee verkaufen können. Und Sand den Beduinen in der Sahara, das, so war der drauf, der konnte das. Der war charmant, ein zivilisierter Mann, der hat dich kommen sehen und hat schon gewusst, wer dich ansprechen muss. Ich hätte ein gebrauchtes Auto, top in Schuss. Du hättest das, der hat so sympathisch gelächelt, dem hättest du das abgekauft. So ein Typ war der, ein Betrüger vor dem Herrn. Und der Opa und der Papa, Abraham und Isaak, die haben sich schon gedacht, ob's mit dem was wird. Es ging viel Wasser den Bach runter, es gab viele Probleme, aber die haben nicht aufgehört zu beten. Und was ist passiert? Er musste fliehen, unser Jakob. Aber als er geflohen ist und nichts mehr hatte und ans Ende gekommen war, als ein Stein sein Kopfkissen war, ist Gott ihm begegnet. Da war sein Herz dann offen und bereit, meine Damen und Herren. Und er hat die Himmelsleiter gesehen, er hat eine Offenbarung von Gott bekommen, er hat sich bekehrt. Also Geduld. Und steh innerlich drüber. Du kannst es leisten, innerlich drüber zu stehen. Wenn dein Kollege, dein Chef, deine Verwandten so komisch sind, steh drüber und wisse, der Herr kompensiert meinen Schaden, meinen Schmerz. Und der kann übel sein, ich weiß es. Glaube mir, der kann wirklich, wirklich übel sein. Aber in dem Fall, in dem Moment, in dem es dann halt so rund geht und die sich so böse verhalten, die gegenüber, da muss er auf den Herrn schauen. Wo willst du hin sonst hinschauen? Und in der Lage sein, denen zu vergeben. Oder zumindest ihnen das nicht zuzurechnen. Die Sache ist nämlich die. Gott ist zu ihm gekommen und hat die Brücke zu ihm geschlagen. aus eigener Initiative heraus, nicht weil Adam ihn gebeten hätte. Das ist eine wichtige Sache. Gott vergibt, oder das Thema so, Gott rettet aus zwei Gründen. Einmal, weil du umkehrst und deine bösen Taten lässt, um Vergebung bittest und ein neues Leben beginnst. Das nennt man Buße. Aber Gott rettet aus noch einem anderen Grund auch. Und zwar, wenn für den Problembären, oder die Problembärin gibt es ja auch. Na, so eine Bärin hat neulich einen Jogger gefressen, habt ihr das mitgekriegt? Bitte für den Problembären oder die Problembärin gibt es ja auch. Die gibt es ja auch. Amen. Eieieiei. Okay, jetzt möchte ich mit euch noch eine ganz konkrete Situation anschauen. Oder lass mich vielleicht den Hiob auch noch anführen. Stell dir vor, du bist wie Hiob in Schwierigkeiten. Du bist krank, du bist pleite. Deine Frau will sich von dir scheiden lassen, deine Kinder sind in Unfällen gestorben. Es läuft einfach nicht rund. Und du erforschst dich, Herr, habe ich was falsch gemacht? Und du findest nichts. Und dann kommen deine Freunde und die wollen dich trösten. Und die trösten dich dadurch, dass sie zu dir sagen, irgendwo muss was sein bei dir. Irgendwas hast du falsch gemacht. Irgendwo stehst du auf dem Schlauch. Du bist schlechter, als du denkst. Und das monatelang, wochenlang, immer, jedes Mal, wenn du anrufst oder wenn sie dich anrufen oder wenn du mit ihnen zusammenkommst, erzählen sie dir, an was es liegen könnte. Und du konntest es nicht mehr hören, weil das hast du ja alles schon durchgeforscht in deinem Herzen. Und sie erzählen dir immer, was du alles falsch machst. Du hast schon die größten Probleme der Welt und deine Tröster kommen zu dir und sagen dir, was du falsch machst. Und dann begegnen sich Gott und Hiob und Gott spricht zu Hiob und offenbart sich, das ist wunderbar. Und dann sagt Gott zu Hiob, deine Tröster, ich bin stocksauer auf deine Tröster. Deine Tröster, die haben Mist gelabert, der auf keine Kuhhaut geht. Ich bin sehr, sehr sauer. Ich werde die bestrafen. Deswegen, Hiob, an dir haben sie gesündigt. Ich möchte, dass du für sie betest, damit ich ihnen nichts Schimpfliches antue. Der Typ, der immer noch arm und krank ist, der soll jetzt für die, die ihn gepeinigt haben, die ihn entmutigt haben, wochenlang, monatelang entmutigt haben, für die soll er jetzt beten. Wenn er das nicht macht, dann kommt Unheil über diese Leute, zumindest eine gewisse Zeit, weil sie so viel Mist geredet haben über Gott, im Brustton der Überzeugung. Und was macht Mose? Was macht Hiob? Hiob betet für seine Freunde, für seine miserablen Tröster. Er betet für die, er bittet um Vergebung. Und dann bringen die ein Opfer da. Und dann passiert was. Als Hiob für seine Tröster betete, wendete der Herr sein Geschick. Wir sprechen über die Kraft des priesterlichen Gebets. In dem Moment, in dem du für andere betest, wendet der Herr dein Geschick. Sag mal mit mir, die segnende Seele wird selbst gesättigt. Kannst du dir gut merken. Sind eure Esse. Segnende Seele. Selbst gesättigt. Amen. Und plötzlich bekommt er Kredit von seinen Verwandten und er wacht morgens auf und er dreht sich und wendet sich und Bandscheiben tun nicht mehr weh, Gelenke tun nicht mehr weh. Überhaupt, er fühlt sich so gut, seine Haut schaut viel besser aus als gestern noch. Er schaut sich in den Spiegel und denkt sich, wer ist denn dieser flotte Typ da? Und er stellt fest, es geht wieder aufwärts mit ihm, es geht wieder aufwärts. Seine Freunde kommen, seine Verwandten kommen, geben ihm Geld, wieder Stadtkapital, alles geht wieder von vorne los. Und der Herr segnete ihn, er gab ihm alles, segnete ihn bis aufs Doppelte. Der Herr erstattet ihm bis aufs das Doppelte von dem, was er vorher hatte, gibt der Herr ihm. Gott kompensiert, sag mal mit mir, Gott kompensiert mein Leid. Amen. Okay, lasst uns jetzt noch ganz kurz, weil ich dran denke, in Apostelgeschichte Kapitel 12 schauen. Priesterlicher Dienst bezieht sich nicht nur auf die Prediger, dass sie für die Gemeinde beten. Das ist wichtig, das ist gut, sollen wir machen, machen wir. Also ich kenne keinen Pastor, der nicht für seine Gemeinde betet. Aber gleichzeitig sollten die anderen auch, sollte die Gemeinde auch für die Pastoren und für die Leiter beten. Und du in der Firma für deinen Chef. Und als Vater oder Mutter sowieso für deine Kinder. Aber auch die Kinder sollten für ihre Eltern beten. Hast du das gehört? Wer von uns ist Kind hier drinnen? Okay, alles klar, war eine Trickfrage. Wir alle sind natürlich Kinder. Bet für deinen alten Vater und deine alte Mutter. Vor allem, wenn sie so verbiesert und verbittert sind und von Gott nichts hören wollen. Ja, und das Gesicht verziehen jedes Mal, wenn du irgendwie was über Gott sagst. Ich sage dir mal eines, das heißt überhaupt nichts. Wenn sie das Gesicht so verziehen, bedeutet es nichts anderes als das, dass es ihnen arbeitet und kämpft. Und dann kann es sein, dass sie plötzlich eben doch durchdringen zum Glauben und alles ist gut. Und wenn sie sterben, dann ist plötzlich der Frieden Gottes da. Apostelgeschichte Kapitel 12. Die beginnt schon ganz übel. Die Gemeinde in Jerusalem wird verfolgt. Herodes nimmt den Apostel, den Freund von Jesus, den Apostel des Namens Jakobus, gefangen und enthauptet ihn. Also die Gemeinde, die kriegt einen übelsten Schlag verpasst. Und der Herr lässt es zu. Furchtbar. Ganz, ganz übel. Wohlgemerkt, das ist ein Mann, dieser Jakobus, der Bruder des Johannes. Dieser Jakobus, der hat einen echten Draht zu Gott. Der ist einer der engsten Mitarbeiter Christi gewesen. Das war einer von den dreien, die mit hinauf durften auf den Berg der Verklärung. Wenn es jemand beieinander hatte, wenn jemand geistlich war, wenn jemand seine Gebete erhört bekommen hat, dann Jakobus. Und trotzdem stirbt uns der jetzt einfach so unter den Fingern weg. Was ist denn da los? Der Staat verfolgt ihn, ruiniert ihn, macht Cancel Culture und er ist ruiniert. Sein Dienst ist ruiniert. Sein YouTube-Kanal ist abgeschaltet. Üble Sache. Wie gibt es das? Naja, für den wurde nicht gebetet. Herodes sieht, dass es so gut funktioniert und dass es da eine ganz große, lautstarke Gruppe gibt, die das begeistert zur Kenntnis nimmt. Das sind schon diejenigen, die auch Jesus getötet haben. Und so lässt er auch den Petrus gefangen nehmen. Und jetzt sitzt Petrus auch im Gefängnis. Aber, Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 5, für Petrus fand von der Gemeinde ein anhaltendes Gebet statt. Anhaltend. Die haben nicht nur ein bisschen, oh Herr, segne den, sondern anhaltend für den gebetet. Anhaltend für den gebetet. Priesterlich gebetet, priesterlich gedient. Der Herr sehnt sich danach, deine priesterlichen Gebete zu erhören. Er ist scharf drauf. Er will, dass du priesterlich betest, damit er das erhören kann. Du hast da garantierte Gebetserhörungen. Und je intensiver, desto spektakulärer, preist dem Herrn. So, sie betet jetzt also die Gemeinde, anhaltend für den Petrus. Und was passiert? Ich muss es nicht mehr erklären. Petrus schläft tief und fest, ein Engel erscheint, der ihn nimmt und der ihn hinausführt durch die Wachen hindurch, durch die total verschlossenen Dinge, Türen und Riegel. Er führt ihn hindurch bis auf die Straße, bis in die Freiheit hinaus. Es gibt phänomenale, fantastische, richtig gute Prediger, die nicht zur Kenntnis genommen werden, die verborgen sind, die eingesperrt sind. Die warten nur darauf, dass jemand für sie betet, dass der Herr sie dann nach vorne bringen kann. Aus irgendeinem Grund geht es nicht, dass der Herr das auch ohne macht. Da muss die Gemeinde mitbeten. Wir sind Könige und Priester, wir haben einen Dienst. Wenn du nicht betest, dann passieren bestimmte Wunder ganz einfach nicht. Und derjenige, der das gemacht hat, der die Inspiration gegeben hat, bet für den und der die Kraft gegeben hat zur Heilung, das ist alles der Herr. Wir sind ja nur Werkzeug in seiner Hand. Aber, meine Damen und Herren, wir sind Werkzeug in seiner Hand. Wer will auch Werkzeug in seiner Hand sein? Dann kommst du ums priesterliche Gebet nicht herum. Oh Mann, hey, die Botschaft ist so gut, ich denke, ich kaufe mal selber die CD. Amen, priesterliches Gebet. Also, Petrus steht vor dem Gefängnis, das Gefängnis ist immer noch verschlossen, ja? Und er stellt fest, er ist wirklich jetzt im Freien, der Engel ist weg und er merkt, dass die Wache langsam aufwacht aus ihrer Trance und er spurtet sich und er düst so schnell wie möglich in eine Seitengasse und dann geht er zur Gemeinde, trifft sich mit ihr und dann bricht er auf. Für den Herodes haben sie nicht gebetet. Jakobus konnte für Herodes nicht mehr beten, weil er zu schnell geköpft worden ist. Und Petrus, der hatte was anderes im Sinn, als jetzt für den Herodes zu beten. Was ist mit Herodes passiert, für den nicht gebetet wurde, ihr Lieben? Was ist mit dem passiert? Lest Vers 23. Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 23. Herodes, von Würmern zerfressen, starb an einer üblen, schlimmen Krankheit, weil er Gott nicht die Ehre gab. Der hat die Gemeinde verfolgt, der hat nicht Buße getan, der hat sich aufgeführt wie die Axt im Wald. Der war ein schlechter König, ein böser König, der die Gemeinde verfolgt hat. Für ihn wurde nicht gebetet. Was ist passiert? Er ist so krank geworden, dass er zum Schluss dran gestorben ist. Ein Engel des Herrn schlug ihn und von Würmern zerfressen verschied er. Das kannst du nicht wegdichten. Da kam ein Engel des Herrn und hat Gericht vollzogen an dem Mann. Weil niemand für ihn priesterlich gebetet hat. Also, dein Gebet ist wichtig. Schau, Jesus sagt irgendwo, Johannes Kapitel 20 oder 21, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Und es bezieht sich natürlich nicht auf alle Sünden von allen Menschen. Du kannst nicht die Sünden von Leuten vergeben, also Sünden vergeben, die an anderen getan worden sind. Okay, wenn du zu meiner Frau gehst und dir eine Runde haust, dann kann ich nicht zu dir sagen, ich vergebe dir. Warum nicht? Weil ich überhaupt nicht betroffen bin. Sie muss zu dir sagen, ich vergebe dir. Und wenn sie sagt, was soll denn das, dann kann es sein, dass du mit ihren anderen Schwierigkeiten kriegst. Das kann doch nicht so gut ausgehen. Für einen von uns beiden. Wisst ihr, was ich meine? Es gab die Situation, ich denke, es war 1943 oder 1944 im Konzentrationslager. Ein Mann namens Simon Wiesenthal, von dem schon mal gehört. Da hat das Wiesenthal-Zentrum in Los Angeles aufgemacht und Nazis verfolgt, die ihn verfolgt haben seinerzeit. Der war in 5 verschiedenen Konzentrationslagern unter den Nazis, war ein Jude. Und er hat es überlebt. Und hinterher hat er dann gesagt, wir müssen diese Leute der Rechenschaft zuführen, der Gerichtsbarkeit zuführen. Und es ist ihm auch oft gelungen. Und irgendwann, 43 oder was, 44, war ein junger SS-Mann in einem dieser KZs. Der war erst um so 22, 23 Jahre alt und hieß Karl Seidel, hieß er, Karl Seidel. Der hat einen Juden rufen lassen, weil er gemerkt hat, er stirbt, es geht jetzt zu Ende. Und dann haben sie den Wiesenthal geschickt. Wiesenthal stand dann da und hat gesagt, was will er denn, der Herr? Setz dich, und dann hat er dem gebeichtet. Hat der SS-Mann dem Juden gebeichtet, was für üble Verbrechen das an den Juden begangen hat. Dem Wiesenthal ist das Gesicht immer länger geworden, wie ich gesehen hat, was der Mann verbrochen hat an seinem Volk. Und dann lag dieser SS-Mann da und hat gemeint, er hätte jetzt gern die Absolution von ihm als einem Vertreter der Juden. Er hätte gern Vergebung. Wiesenthal hat nachgedacht. Er hat gesagt, wie soll ich, der ich überhaupt nicht beteiligt war an diesen Verbrechen, dem Verbrecher für Dinge vergeben, die er nicht an mir begangen hat? Er war dann so geschockt, dass er aufgestanden ist und einfach gegangen ist. So, dieser Mann, soweit ich weiß, war das ein Österreicher, der war wahrscheinlich Katholik und hat sich gedacht, jetzt beichte ich das und dann kriege ich die Absolution, wie beim Priester. Aber so funktioniert es nicht, ihr Lieben. Der Einzige, der dir die Sünden vergeben kann, die du an anderen getan hast, die jetzt tot sind, die du nicht mehr um Vergebung bitten kannst, der Einzige, der dir noch Vergebung geben kann, ist Jesus, ist der Herr, ist Gott. Amen. Der Einzige, der die Vollmacht dazu hat, ist Gott. Du musst dich da direkt an Gott wenden. Du musst dich mit deinen Verbrechen, die dich plagen, direkt an Gott wenden. Wenn die Leute nicht mehr leben oder wenn sie alt sind und gestorben sind, wie auch immer. Ja, ich spreche jetzt nicht nur zu Mördern, meine Güte, sondern zu allen, bei denen eine Wiedergutmachung und Versöhnung nicht mehr möglich ist. Dann kannst du zu Gott gehen und kannst ihn um Vergebung bitten. Das zählt auch, weil eigentlich kann nur einer vergeben und das ist Gott. Wenn er dir nicht vergibt, ja, dann ist Schicht im Schacht. So, für den wurde nicht gebetet. Oh, ihr Lieben, ich bin auch so voll mit wichtigen Sachen, die ich euch mitteilen möchte. Da ist jetzt nicht mehr die Zeit dazu. Wir müssen nächste Woche an diesem Punkt weitermachen. Okay, ich muss da noch mal was sagen. Wir müssen noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Denn ja, du kannst tatsächlich durch priesterliches Gebet viel, viel ändern. Aber das heißt nicht, dass es dann überhaupt keine Konsequenzen mehr gibt für den du gebetet hast. Da müssen wir noch drauf eingehen. Es gibt noch viele Sachen, die da zu sagen sind. Oh Mann, der priesterliche Dienst. Wir besprechen den Priesterdienst der Christen. So, wenn du also jetzt für andere betest, dann weißt du jetzt, was passiert im unsichtbaren Bereich. Du vergibst dem, obwohl er dich bis aufs Blut gereizt hat. Und jetzt hat Gott die Möglichkeit und die Fähigkeit und die Freiheit, zu dem Mann hinzugehen, zu der Frau hinzugehen und die zu überführen, die nicht zu richten, sondern statt zu richten, rüberzuziehen ins Reich Gottes, denen die Chance zu geben, sie mit ihrer Sünde knallhart zu konfrontieren, sie vom hohen Ross zu holen. Denn ich sage nochmal eins, Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn sie an dir sündigen, dann holt der Herr sie vom hohen Ross. Aber dann müssen sie nicht gleich noch eine Stufe weiter runter, sondern dann kriegen sie nochmal die Möglichkeit, sich zu bekehren. Daran sind wir interessiert. Amen. Erstens, du hast das Leben von Leuten in der Hand. Erstens. Und zweitens, wenn du für andere betest, wendet der Herr dein Geschick. Wendet der Herr dein Geschick, das ist gut. Amen. Okay, und jetzt nochmal. Wenn du in einer Situation bist wie dieser SS-Mann, du hast das dringende Bedürfnis, deine Sünden loszuwerden, aber du siehst keine Möglichkeit für Wiedergutmachung. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du hast einen Hohepriester, du hast einen Priester namens Jesus, der sich für dich verwendet, und du hast uns, die dir jetzt helfen, zu Gott zu finden. Wir beten jetzt, dass du Jesus in dein Leben einlädst und ihn annimmst, und dann vergibt er dir deine Sünden und du kriegst neues Leben. Amen. So, lass uns miteinander beten. Bete einfach mit mir. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Du sagst, ist es genug? Ja, jetzt kommt es auf dich an. Jetzt ist es in deinem Leben in dein Herz gekommen und jetzt kommt es auf dich an. Schließ dich einer Gemeinde an, die das Wort Gottes glaubt, oder hör regelmäßig Online-Kirche, und dann wird es was mit dir. Gottes Segen. Amen.